Die Schwerkraft besiegt mich gleich zu Beginn, das geht ja gut los. Schön, wieder bei euch zu sein. Danke, lasst mich liegen. Es ist schön, euch zu sehen von hier vorne. Dieses Mal nur noch halb maskiert, das ist gut. Ich freue mich, dass wir wieder die Möglichkeit haben, hier einen Gottesdienst mit allen auf einmal zu feiern. Die letzten Male, als wir da waren, waren wir immer nur halb und halb. Das war nicht so schön wie jetzt. Wir kommen heute zum zweiten Teil der Predigtreihe rund um das Thema Heimat. Und letzten Sonntag habt ihr schon mit Markus angefangen und ihr habt darüber nachgedacht, dass es einen realen Grund dafür gibt, dass wir Menschen in uns manchmal in unseren stillen Momenten so eine unterschwellige Sehnsucht nach einer heilen Welt haben, die uns im Alltag aber irgendwie immer durch die Finger zu flutschen scheint. So einen guten Ort, so eine Heimat, auf der alles gut ist. Mich persönlich, ich habe die Predigt nachgehört, ich war ja letzten Sonntag noch in Gießen oben, mich persönlich hat das total angesprochen. Ich bin selber ein ziemlich melancholischer Typ. Das heißt, mir kommt es sehr, sehr einfach, zwischendurch so in Tagträumen, so an idealisierte Orte zurückzukehren, drüber nachzudenken. Und bei mir sind diese Sehnsuchtsorte meistens irgendwie so Idealversionen von meiner Kindheit. Ja, mein Elternhaus am Waldrand, es regnet gemütlich, der Kamin ist an und so. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich bei euch bin, rede ich über den Kamin bei meinen Eltern. Ich höre damit irgendwann auf. Das Blöde ist nur, dass irgendwie diese Sehnsuchtsorte für uns nicht so richtig erreichbar zu sein scheinen, oder? Also korrigiert mich, wenn euer Leben viel besser ist als meins, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie immer so ein Stückchen weiter weg sind, als mir lieb ist. Und dass wenn ich mal das Gefühl habe, jetzt bin ich gerade an einem Ort, an einer Zeit, wo alles gut ist, die Realität nach kurzer Zeit wieder nachgekommen ist und es auch wieder anders wird. Ich glaube, in uns allen nagt irgendwo diese Ahnung, dass diese Heimat, nach der wir uns sehnen, in diesem Leben nicht so ganz wirklich erreichbar oder nicht wirklich absicherbar ist. Und dieses Gefühl, das übrigens nicht erst im 21. Jahrhundert aufgekommen ist, das ist von den Christen seit Jahrhunderten als ein Hinweis darauf verstanden worden, dass die Menschheitsgeschichte, wie die Bibel sie erzählt, tatsächlich stimmt. Weil sie einfach so gut erklärt, was wir fühlen und was wir erleben in dieser Welt. Und jetzt wird es wahrscheinlich den wenigsten überraschen bei dem Titel der Predigt, dass es heute darum geht, dass es auch einen Ausweg aus dieser Misere gibt. Dass wir Christen glauben, dass das nicht alles ist, sondern dass es ein Hinweis ist auf ein Problem, das gewissermaßen behoben werden kann. Ich glaube, das ist sogar den meisten Menschen klar, die vielleicht Zweifel am christlichen Glauben haben oder sich gar nicht als Christen bezeichnen würden, dass Christen immer sagen, ja, es gibt ja noch einen Weg zurück. Das ist keine große Überraschung, überrascht keinen von euch. Ihr sitzt hier im christlichen Gottesdienst, ihr habt das schon mal gehört. Ich glaube, das Interessantere bei dem Thema ist eher, dass wir Christen selber und erst recht Menschen, die in unserer Gesellschaft nach Gott suchen, uns sehr schwer tun, das wirklich in einem vollen Sinn zu glauben. Es klingt einfach ein kleines bisschen zu gut und es deckt sich nicht so ganz mit der Realität, die wir Tag für Tag erleben. Und deswegen soll es genau darum heute gehen. Nicht die alte Nachricht, hey, Gott hat dich lieb, du kannst zurückkommen, alles wird wieder gut, sondern wirklich in die Bibel schauen und schauen, was sagt die Bibel, was sagt uns Jesus dazu, wie es aussieht mit diesem Gefühl. Und wir schauen dazu in ein Gleichnis von Jesus selbst aus Lukas 15, Vers 11 bis 24. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt sie gern auf. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sei schon vom Weiben kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Wir bleiben heute bei dieser ersten Hälfte von diesem Gleichnis. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Gleichnissen auskennt. Gleichnisse sind ja eine besondere Art von Geschichten in der Bibel mit einem besonderen Zweck. Und der Zweck ist, dass sie uns helfen sollen, Wahrheiten nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herz, mit Gefühl und Verstand zugleich zu verstehen. Beides im Einklang. Wir könnten jetzt ja auch einfach sagen, in dem Gleichnis geht es darum, dass Gott bereit ist, Menschen wieder aufzunehmen, auch wenn sie an ihm schuldig geworden sind. Schönen Sonntag. Und wir hätten ja nichts Falsches gesagt damit. Ja, versteht mich nicht falsch, das ist es mit diesen Wahrheiten. Aber das wäre genauso hilfreich, wie wenn ich euch sagen würde, im Herr der Ringe geht es um Freundschaft und Freundschaft ist gut. Bitteschön, braucht ihr die Bücher nicht mehr lesen. Das ist einfach, Geschichten helfen uns, Dinge tiefer zu verstehen. Und dieses Gleichnis, das hilft uns, drei Dinge ganzheitlicher zu begreifen, die für unsere Themenreihe wichtig sind. Das erste ist, was uns von Gott wirklich trennt. Das zweite, wie man als Mensch umkehrt. Und das dritte, was Versöhnung mit Gott wirklich bedeutet. Trennung, Umkehr, Versöhnung. Alles klar? Was uns von Gott trennt, Teil 1. Was passiert hier? Einer von zwei Söhnen, damals im Mittleren Osten, fordert von seinem Vater sein Erbe. Und zwar bevor der Vater stirbt. Und ihr müsst euch klar machen, das wäre heute schon sehr unangenehm für die Familiengespräche. Das war damals eine ungeheure Beleidigung. Das geht überhaupt nicht. Der Sohn sagt im Prinzip zum Vater, du bist mir tot genauso lieb wie lebendig, ich hätte lieber deine Sachen als dich. Das in der Kultur von Ehre und Scham, der jüngere Sohn auch noch gegenüber dem Vater, von dem er alles bekommen hat, das geht überhaupt nicht in der Zeit. Der Vater hätte ihn eigentlich nach allen Maßstäben der Gesellschaft in Israel vom Hof jagen müssen, am besten mit Gewalt oder ihn gleich vor Gericht zerren, wo es nicht unwahrscheinlich gewesen wäre, dass der Mann zum Tod verurteilt worden wäre. Weil er im Prinzip seinen Vater geflucht hat. Er hat gesagt, ich brauche dich nicht, du kannst ruhig tot sein. Und das war in Israel der Todesstrafe würdig. Für die Zuhörer von Jesus muss völlig klar gewesen sein, was mit dem Mann zu passieren hat. Raus mit ihm, nie wieder über ihn reden, der ältere Sohn kriegt alles, was für zwei Söhne, ich kenne nur einen. Aber der Vater macht es nicht. Und schon in dem Moment irritiert Jesus mit seinem Gleichnis die Menschen. Die Hörer müssen sich gefragt haben, was ist los, was passiert da in dieser Geschichte? Und dann kommt es noch viel schlimmer. Nicht nur, dass der Vater jetzt nicht sofort irgendwie Gerechtigkeit wiederherstellt und der Sohn mit diesem Unrecht davonkommt, er macht es auch noch in der schlimmsten Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Er verkauft das gute Land seines Vaters vor allen Leuten im Dorf. Ich meine, an wen soll er es verkaufen? Ja, das kriegt ja jeder mit. Er reißt Hals über Kopf weg und anstatt das Geld woanders zu investieren, lebt er einfach für ein paar Jahre als der größte Angeber in Verhältnissen, die er sich gar nicht leisten kann, nur um nach kurzer Zeit pleite zu sein. Alles weg. Eine Handvoll Partys, ein bisschen Dekadenz für ein Stück Land, das Generationen vor ihm ernährt hat und danach noch Generationen hätte ernähren können. Dieser Mann muss für die Ohren damals wirklich der Inbegriff von einer abscheulichen Person gewesen sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie wenn hier jemandem seinem Vater den Weinberg wegnimmt, den vertickt, zwei Autos kauft, die vor dem Baum fährt und dann sagt, gut, war nett, jetzt muss ich so sehen, wo ich das nächste Geld herkriege. Das geht einfach gar nicht. Und jetzt merkt ihr vielleicht schon, dass dieses Gleichnis, eben weil es ein Gleichnis ist, auch was mit uns zu tun hat. Denn das ist auch die Geschichte der Menschheit, so wie die Bibel sie erzählt. Gott, der liebende Vater, der einen Garten anlegt, eine Erde erschafft, die gut ist, gutes Land vorbereitet für seine Kinder, für die Menschen. Ein guter Vater, der die Menschen nicht klein hält, sondern ihnen in Liebe alles gibt, ihnen Gutes tun will. Ihr habt es letzte Woche noch euch daran erinnert, in der ersten Predigt von Markus. Und dann die Menschen. Wieder so im Gleichnis kommen sie zu Gott und sagen, Gott, ganz ehrlich, lieber dein Kram als dich. lieber diese Erde und unser eigenes Ding machen, als dich Gott sein lassen. Und das Merkwürdige ist, Gott lässt uns. Wie der Vater in dem Gleichnis hat Gott die Menschen gelassen. Wir sind zugegebenermaßen etwas langsamer als der Sohn im Gleichnis. Wir haben ein paar tausend Jahre gebraucht, um rauszufinden, wie man das Land zu Geld machen kann. Aber die letzten 200 Jahre klappt es ja auch sehr gut. Und ich denke, wir sind gut auf Kurs, da auch einen Großteil des Erbes möglichst schnell zu verschleudern. Und ihr merkt, irgendwie, auch wenn das jetzt keine konkrete Prophetie auf Klimawandel oder sonst was ist, dieses Gleichnis hat was mit uns zu tun. Das ist nicht eine Geschichte über irgendeinen Israeliten vor 2000 Jahren. Das ist auch unsere Geschichte. Lieber den Kram als der Vater. Das ist, was uns von Gott auch trennt. Wisst ihr, das, was wir Christen Sünde nennen, ist ja nicht einfach eine Regelverletzung. Christen glauben nicht an so einen Spaßbremse-Gott, der willkürlich Gesetze erlässt, nur damit er danach sagen kann, ha, ich habe es genau gesehen, du bist drüber gegangen. Das ist eine Karikatur, das ist überhaupt nicht Gott. Sünde ist im Kern das, was dem jungen Mann hier mit seinem Vater passiert. Dass wir Menschen Gott nicht Gott sein lassen wollen. Dass wir ihm als Geschöpfe nicht vertrauen und es aus der Gemeinschaft mit ihm rauslösen. Und deswegen muss Sünde auch ganz automatisch von Gott trennen. Das ist keine fiese, willkürliche Strafe von Gott, dass wir von ihm distanziert sind in diesem Leben, auf dieser Welt. Das ist die logische Konsequenz. Es war unser Wunsch, nicht seiner. Und Gott lässt uns. Warum macht er das? Warum macht der Vater im Gleichnis das? Versteht ihr? Der Vater hat sein Gesicht in der ganzen Gesellschaft völlig verloren mit dem Move. Ab dem Punkt war klar, was für ein komischer Typ, also wirklich, wer seinen Sohn so dermaßen außer Kontrolle geraten lässt, der kann auch im Dorf keine Verantwortung übernehmen, das muss wirklich ein hundsmiserabler Mensch sein. Und dazu noch der Schmerz, dass der Sohn es ja durchzieht. Er bleibt ja dann nicht in dem Moment und sagt, doch, hast recht, weißt du was, jetzt wo ich sehe, dass du so lieb mit mir umgehst, wo du mich eigentlich vors Gericht zerren müsstest, ich bleib doch noch eine Runde. Der Vater lässt sich diese Schmach zufügen, um seinem Sohn das Leben zu retten. Hätte dieser Vater im Gleichnis das gemacht, was alle Väter damals hätten machen müssen, dann wäre der Sohn maximal schwer verwundet und ohne Habe, ohne alles aus dem Dorf gestoßen worden und im schlimmsten Fall direkt hingerichtet worden. Und bei Gott ist es ähnlich. Gott gesteht uns Menschen den freien Willen zu, weil er uns liebt und weil er uns nicht zwingen will, mit ihm zu leben. Deswegen lässt er uns gehen, weil man echte Gemeinschaft, echte Beziehung nicht erzwingen lassen kann. Und bevor Gott die Menschen, die er so liebt, für ihre Rebellion sofort zu Gericht zieht, zieht er sich lieber zurück. Er trägt das Leid lieber selbst. Zu Beginn der Menschheitsgeschichte stehen nicht Menschen, die irgendwie am dran sind, sondern eigentlich ein Gott, der sich in seiner Liebe zurückweisen lässt, damit wir nicht sofort sterben müssen, sondern noch Chance auf Versöhnung besteht. Er zwingt uns nicht, sondern er leidet, liebt und hofft, während wir unsere Heimat bei ihm hinter uns lassen. Das ist der Beginn des Gleichnisses und das ist der Beginn unserer Geschichte als Menschheit. Das ist, was uns von Gott trennt. Zweitens, wie man umkehrt. Wir gehen weiter im Gleichnis. Der junge Mann hat sein Vermögen jetzt völlig verschleudert in kürzester Zeit und dann kommt auch noch eine Hungersnot. Schlimmer kann es nicht kommen. Er muss irgendwie zusehen, wie er an Essen kommt. In seiner Not sucht er nach jemandem, der ihm hilft. Und der einzige Gutsbesitzer, der bereit ist, ihn noch irgendwo aufzunehmen, der schickt ihn zum Schweinehüten und bezahlt ihn so schlecht, dass er die Schweine um ihr Futter beneidet. Und ich kann euch sagen, das sind solche Schoten gewesen damals. Das ist nicht wirklich das, was wir Essen nennen würden, besonders nicht hier in Freiburg. Und jedem der Juden zu der Zeit im Gleichnis, ne, ist klar, in dem Moment, wo dieser Mensch, dieser Sohn bei den Schweinen landet, tiefer kann man nicht sinken. Schweine sind die überhaupt unreinsten Tiere. Kein Jude würde jemals so einen Job machen. Das lässt man irgendwelche fremden Sklaven machen oder man lässt es halt mit der Schweinewirtschaft. Im Prinzip hat der Sohn sofort bekommen, was er verdient hat. Das geschieht ihm recht. Der junge Mann hat nichts mehr, so tief, wie man nur sinken kann. Kein Geld, kein Zuhause, kein Essen, erst recht keine Ehre. Der Partylöwe ist zum Schweinehirten geworden. Und an diesem Punkt geht ihm ein Kronleuchter auf. In dem Punkt, wo dieser Mann da im Matsch sitzt und sein ganzes Leben vor die Wand gefahren hat, beginnt er seinen Vater in einem anderen Licht zu sehen. Er scheint das erste Mal zu sehen, was für ein guter Herr sein Vater eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wenn ihr hier in Vers 17 guckt, da steht, jetzt kam er zur Besinnung, wortwörtlich, er kam zu sich selbst. Er scheint die ganze Zeit vorher nicht bemerkt zu haben, dass sein Vater tatsächlich ein guter Mann ist. Jetzt wird ihm klar, sein Vater ist so gut zu seinen Tagelöhnern, die haben Essen im Überfluss, und übrigens Tagelöhner sind unterhalb von Sklaven angesiedelt damals, ja, also man war besser Sklave, das wäre Angestellter heute, Tagelöhner, das war wirklich die harte Kaste. Sein Vater ist so gut, die Tagelöhner haben mehr als genug zu essen, und jetzt ist er hier bei diesem Gutsherrn und der quält ihn im Prinzip nur. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Schweineschoten kriegt er nicht mal. An dieser Stelle im Gleichnis geht es also um viel mehr als nur darum, wo jetzt der Sohn was zu essen herbekommt. Wenn es nur darum ginge, könnte er ja einfach sagen, ich versuche jetzt, wenn ich eh wegreise, in ein anderes Land zu gehen, wo es gerade besser ist, und suche mir einfach irgendeinen Gutsherrn, der besser bezahlt, so wie mein Vater, aber riskiere nicht, zum Vater zurückzugehen, mit all den Chancen auf Abweisung, auf doch noch irgendwelche schlimmen Folgen für ihn. Aber es passiert mehr. Der Sohn merkt an dem Punkt, dass der Mann, den er als Vater nicht haben wollte, selbst als ein Dienstherr noch ein guter Mann für ihn wäre. So gut, dass er zurück möchte. Und jetzt, wo er ihn in einem neuen Licht sieht, hält er es nicht aus, von ihm getrennt zu sein. Es ist nicht irre, es ist Hungersnot. Also es ist ja dann auch damals zu Fuß, da wegzukommen. Das ist ein lebensgefährliches Unterfangen. Jetzt hat er gerade wenigstens irgendwie diese Schweinehirtenstelle und er kann einfach nicht. Er muss zurück. Und so beschließt er, seinen Lebensweg zu ändern und kehrt um. Vers 18 und 19. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Da steckt unheimlich viel drin in diesem Monolog, den der Sohn sich zurechtlegt. Der Sohn hat auf einmal verstanden, dass er der Schuldige an der Misere ist. Er hat diesen gütigen Mann zurückgewiesen, nicht andersrum. Er hat ihn beschämt und ihm die Sohnschaft aufgekündigt. Und deswegen will er jetzt aber wieder zurück. Er will es unbedingt wieder gerade rücken. Dieser Plan zu sagen, ich werde Tagelöhner, ist wahrscheinlich damals die Idee gewesen, okay, als Sohn zurückkommen kann ich ja auf gar keinen Fall, ich habe ja auch gar kein Erbe mehr, aber vielleicht, wenn ich in der Nähe einen Job finde rund um das Gut, dann kann ich sozusagen Reparationszahlungen leisten. Also er kann versuchen, wird er mit dem Lohn niemals schaffen, aber er kann versuchen, als symbolische Geste immer mehr abzutragen von dem Erbe, das er sich unrechtmäßig hat auszahlen lassen, um sozusagen klarzumachen, ich will Wiedergutmachung leisten, auch wenn ich das nicht komplett schaffe. Der Sohn ist an dem Punkt, wo er merkt, ich habe überhaupt keinen Anspruch und trotzdem will ich zurück, weil dieser Vater so gut ist. Das ist eine völlige Kehrtwende. Es ist komplett anders an dem Punkt schon, als die Beziehung zu Beginn unseres Gleichnisses war. Merkt ihr das, was da passiert ist in diesem Moment, wo er bei den Schweinen gesessen hat und auf einmal zu sich kam? Das ist, was Christen meinen, wenn wir von Umkehr oder von Buße reden. Ich weiß nicht, wie gut diese Worte für euch klingen. Ich kann euch sagen, heutzutage besonders in Mode sind sie auf jeden Fall nicht. Also wenn das Wort für dich positiv besetzt ist, freu dich dran, das ist super, aber du bist die Besonderheit. Ich glaube, die meisten Menschen assoziieren heutzutage mit Umkehr und mit Buße, gerade wenn es von Christen kommt, so einen ganz faden Beigeschmack. Und das liegt eigentlich an einem Missverständnis. Das ist eigentlich so ein Strohpuppenverständnis davon, was es bedeutet, zu Gott umzukehren. Buße klingt, wenn es schlecht läuft, nach irgendeinem unsympathischen Prediger mit dem Zeigefinger, der dir sagt, du musst unbedingt jetzt dich richtig schlecht fühlen, dann hast du vielleicht noch eine Chance bei Gott. Ungefähr so, wie wenn man Kinder zwingt, sich bei einer Tante zu entschuldigen, obwohl die gerade gar nicht wollen und gar nicht einsehen, warum sie sich entschuldigen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Ist euch früher auch mal passiert, jede Wette, so unschuldig wart ihr nicht. So als ob Gott so jemand wäre, der irgendwie darauf steht, dass Menschen sich ganz schlecht fühlen müssen, damit er sie nicht grausam in die Hölle wirft. Aber das ist was ganz anderes, als was die Bibel unter Buße und Umkehr versteht. Es ist eigentlich das, was dem Sohn hier passiert. Dass ein Mensch irgendwann auf einmal zur Vernunft kommt, zu sich selbst kommt und ihm klar wird, Moment, Gott ist tatsächlich gut. Dass er zu Sinnen kommt und begreift, dass das, was wir Menschen ohne Gott aus dieser Welt und aus unserem Leben gemacht haben, unsere Schuld ist und nicht Gottes. Und dass Gott uns nur gewähren lassen hat, um uns die Möglichkeit zu geben, zurückzukommen, weil er niemanden zwingt, bei ihm zu bleiben, der es nicht möchte. Es gibt diese Momente im Leben. Es gibt Momente, wo Dinge, die uns sonst vielleicht beschäftigen, ablenken oder glücklich machen, auf einmal wegfallen und wir diese Klarheit haben. Wir merken, es gibt Gott und eigentlich fehlt er uns. Das sind die Momente, in denen die Chance ist, umzukehren. Und ihr müsst wissen, kein Mensch lebt eigentlich wirklich ohne einen Gott. Egal, was wir glauben. Der Sohn in dem Gleichnis geht von dem Vater weg, weil er sein eigener Herr sein will. Was passiert hinterher? Er landet bei einem anderen Gutsherrn, nur bei einem viel schlimmeren, der noch nicht mal ihm das gibt, was er zum Leben braucht. Das ist genau, was uns Menschen passiert, wenn wir nicht in diesen Moment kommen, wo uns klar wird, dass uns Gott fehlt. Versteht ihr, wir Menschen, wir können gar nicht nicht irgendwas anbeten. Wir sind ja als Geschöpfe geschaffen, um Gott anzubeten. Wir sind auf ihn ausgerichtet. Und wenn wir uns von ihm lossagen, so wie wir alle das automatisch erstmal leben, dann führt das früher oder später zwangsläufig dazu, dass wir wieder so bei irgendeinem Ersatzgott landen. Die Bibel nennt das Götzen. Und wenn Menschen wie du und ich ihre Erfüllung und Hoffnung nicht in Gott finden, dann suchen wir sie in allen möglichen anderen Dingen, nur nicht da, wo sie hingehören. Es gibt eine ganz, ganz tolle Beschreibung von diesem Phänomen von einem Mann, der eigentlich gar kein Christ ist. David Foster Wallace, ein englischer, amerikanischer Literaturpreisträger, ganz berühmter Mann, leider durch Depressionen schon früh an Suizid verstorben. Und der hat 2005 eine Abschlussrede gehalten an einem College mit dem Titel This is Water, das hier ist Wasser. Und darin sagt er, in der täglichen Plackerei des Erwachsenenlebens gibt es überhaupt keinen Atheismus. Es gibt kein Nicht-Anbeten. Jeder betet irgendetwas an. Die einzige Wahl, die wir haben, ist, was wir anbeten. Und ein herausragender Grund, irgendeine Gottheit oder irgendein spirituelles Ding anzubeten, der Mann ist kein Christ, habe ich schon gesagt, ne? Sei es Jesus oder Allah, sei es Jahwe oder die Muttergottheit der Wicca oder die vier noblen Wahrheiten oder irgendeine Form ethischer Grundsätze, ist, dass so ziemlich alles andere, was man anbetet, einen bei lebendigem Leibe verschlingt. Wenn du Geld und Besitz anbetest, wenn das der Ort ist, wo du nach Erfüllung suchst, dann wirst du niemals genug haben. Dich niemals so fühlen, als hättest du es. Das ist Realität. Wenn du deinen eigenen Körper und Schönheit und sexuelle Attraktivität anbetest, wirst du dich immer hässlich fühlen. Und wenn die Spuren der Zeit und des Alltags langsam sichtbar werden, wirst du 1000 Tode sterben, bevor es wirklich so weit ist. Und so weiter. Scheingötter sind genauso furchtbare Herren wie dieser Gutsherr hier in dem Gleichnis. Sie gaukeln uns vor, das Leben wert zu sein, uns zu versorgen, uns einen Job zu geben in dem Gleichnis. Aber im Grunde genommen gönnen sie uns nicht mal Schweinefutter. Nicht mal irgendwas, was eigentlich gar nicht zum Leben reicht. Buße oder Umkehr ist, wenn Menschen eines Tages zu der Einsicht kommen und den Mut aufbringen zu sagen, das hier, worauf ich mein Leben baue, das ist nicht das, was es wert ist. Das ist ein Scheingott. Ich habe den einzigen Gott, der es wirklich wert ist, mein Gott zu sein, bewusst oder unbewusst mit Füßen getreten. Aber ich will lieber auf Gedeih und Verderb zu ihm zurück, als weiter mein Leben für irgendetwas anderes aufzuopfern. Das ist Umkehr im christlichen Sinn. So wie hier im Gleichnis. Das bringt uns zum letzten Punkt, was Versöhnung mit Gott wirklich bedeutet. Wir kommen jetzt zum Herzstück des Gleichnisses, zumindest den ersten Höhepunkt, das bindet alles zusammen. Wir haben den zweiten Teil ja nicht gelesen. Bis jetzt waren wir so mit dem Sohn beschäftigt, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass es in dem Gleichnis nicht um den Sohn geht. Das ist nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn und auch nicht das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen, wenn man es genau nimmt. Eigentlich wäre es am schlauesten, es zu nennen, das Gleichnis vom gnädigen Vater. Der eigentlich besondere Mensch in diesem Gleichnis von Jesus ist der Vater. Ihr erinnert euch, der immer so reagiert, wie man es nicht erwartet? Der Sohn ist einfach nur jemand, der ganz, ganz viel Schlimmes macht. Der Vater ist die besondere Person. Als der Sohn sich auf den Weg nach Hause macht, sieht der Vater ihn schon von Weitem kommen. Er muss ganz offensichtlich Tag für Tag den Horizont abgesucht haben. Warum sonst sollte dieser Mann, der ein Gut zu leiten hat, da stehen und den Horizont absuchen am helllichten Tag und den Sohn sehen? Das muss ja erstmal passieren. Dieser Mann hat gewartet, in der Hoffnung, ein Lebenszeichen von seinem Sohn zu sehen. Und schon bevor der Sohn den Hof überhaupt erreicht hat, tut der Vater was, was Väter im alten vorderen Orient niemals tun. Er rennt. Versteht ihr, Patriarchen rennen nicht. in der Kleidung damals muss man seinen Rock hochheben, dann sieht jeder die Beine, die Schlappen halten das nicht aus, dann fallen einem die Sandalen ab, dann sieht man aus wie ein Sklave. Das ist total unwürdig, ein Patriarch rennt nicht. Dieser Mann, der sich schon so viel gegeben hat, so viel Scham und Blöße für diesen Sohn, sieht ihn am Horizont, erkennt ihn irgendwie auf die Entfernung und er hebt sein Gewand hoch, entblößt die Beine, verliert die Sandalen und läuft dem Sohn entgegen, so schnell er kann. Noch bevor der Sohn überhaupt irgendein Wort herausbringen kann, hat der Vater ihn in seine Arme genommen und küsst ihn. Und als der Sohn die Fassung wieder gewinnt und seinen Monolog anfangen will, unterbricht ihn der Vater, bevor er überhaupt das Wort Tagelöhner sagen kann. Ist dir das aufgefallen? Da steht eigentlich zweimal das Gleiche, nur dass beim zweiten Mal der Monolog in der Hälfte abreißt. Der Vater schneidet ihm das Wort ab. Der Sohn kommt gar nicht zu seinem Plan mit dem Tagelöhner-Dasein. Der Vater ruft seine Diener. Sie sollen das Festgewand des Vaters holen. Sie sollen den Siegerring der Familie holen. Sollen Sandalen holen, damit er da nicht rumstehen muss wie irgendein beschämter Sklave oder Ausgestoßener. Der Sohn ist zurück und er soll wie ein Sohn aussehen. Versteht ihr, der Vater hat seine Entscheidung schon lange getroffen. Niemals würde er sein Kind aus seiner Familie ausstoßen. Niemals würde er das tun, wenn das Kind es nicht selbst will. Der Sohn wird völlig wieder eingesetzt. Das kommunizieren diese Dinge, die ihm hier mitgegeben werden. Als Sohn, nicht als Tagelöhner. Keine ewige Reparationszahlung, keine Pläne, keine sperrige Beziehung mit dem Vater. Darf ich jetzt auf den Hof, darf ich nicht auf den Hof? Einfach nur Vergebung. Die Freude des Vaters ist so groß, dass er noch am gleichen Tag das Mastkalb schlachten lässt. Macht man, wenn es gut läuft, einmal im Jahr in der Gesellschaft. War also ein bisschen was. Und er kann einfach nicht anders, und er will auch nicht anders. Er muss sich freuen, er muss feiern. Vor allen Menschen, vor dem Dorf, das ihn verspottet hat, dafür, wie er mit seinem Sohn umgegangen ist. Er hat seinen Sohn zurück. Er ist überglücklich. Das ist, wie Versöhnung mit Gott wirklich aussieht. Ich glaube, viel zu viel haben wir ein falsches Bild davon, wie Gott reagiert, wenn wir zu ihm zurück wollen. Ich glaube, wir stellen uns Gott manchmal so vor, als wäre er so ein Vater, der mit hochgezogener Augenbraue so in der Türschwelle steht und so an uns runterguckt, während wir irgendwie beschämt vorbeilaufen, uns gar nicht trauen, über Blickkontakt zu halten und vielleicht noch durch die Zähne presst, irgendwie so, ja, diesmal noch. Das ist nicht Gott. Das ist nicht der Gott, der so von Liebe überfließt, dass er uns geschaffen hat, uns diese Welt gegeben hat. Das ist eine hässliche Verzeichnung. Ein Produkt unserer gefallenen Fantasie. Jesus erzählt dieses Gleichnis als Höhepunkt von drei Gleichnissen, die alle dasselbe sagen. Drei Gleichnisse, um es absolut glasklar zu machen, dass es auch wirklich jeder Letzte versteht. Gott freut sich und feiert und jubelt über jeden Menschen, der zu ihm zurück möchte. Ganz egal, wie schlimm die Trennung und all das, was wir ihm und unseren Mitmenschen angetan haben, vorher war. Und es geht noch einen Schritt weiter. Der zurückgekehrte Sohn erlebt ja nicht nur freudige Vergebung und Liebe, die ihm entgegenkommt, wo er keine zu erwarten hatte, sondern er erlebt auch, dass der Vater ihn wieder einsetzt. Er bekommt das Leben zurück, das er eigentlich verspielt hatte. Der Siegerring, das Festgewand und die Schuhe, das sind alles Zeichen und Gesten, die bedeuten, er ist wieder Teil der Familie. Er ist ein echter Sohn. Der Vater setzt ihn wieder ein. Er wird nicht bis an sein Lebensende Tagelöhner bleiben. Und ich glaube, dass uns Christen das oft schwerfällt im Alltag, uns daran zu erinnern, dass genauso eine vollständige Versöhnung, eine vollständige Erneuerung das ist, wovon die Bibel spricht, wenn sie meint, dass wir mit Gott versöhnt sein dürfen. Wisst ihr, der Teufel lässt uns gerne schon genug damit ringen, überhaupt zu glauben, dass Gott sich freut, wenn wir zurückkommen und dass er nicht irgendwann die Nase voll hat. Aber darüber hinaus noch daran zu denken, wie weit die Wiederherstellung geht, das kommt uns gar nicht mehr in den Sinn. Echte Versöhnung mit Gott bedeutet Wiederherstellung. Das geht durch die ganze Bibel, vollständige Erneuerung. So wie der Sohn im Gleichnis sein altes Leben zurückbekommt, so will Gott auch der Menschheit ihr altes Leben zurückgeben. Das, was wir verspielt haben. Liebe ist mehr als nur freundliche Gefühle, zumindest wenn man bei Gott ist. Adolf Schlatter, evangelischer Theologe aus dem Deutschen Kaiserreich noch, aber ein guter, sagt, die vollständige Erneuerung der Gemeinschaft, das ist Vergebung. Darum ist sie nicht nur Verschonung, die die Strafe erlässt, nicht nur Stillung der Angst vor Gottes Zorn und Gericht, sondern Empfang der vollendeten Freude, an der die himmlischen teilnehmen. Das wäre eine gebrochene Liebe, die ihr Ziel nur halb erreicht. Am Ende des Gleichnisses, dem Teil mit dem älteren Bruder, den wir heute nicht lesen, ist der Sohn wieder eingesetzt an seinen Hof. Er hat das Leben zurück, das er eigentlich verloren hatte. Aber es bleibt eine Frage offen. Und die eine Frage ist, wie wird der andere Bruder mit dem Sohn umgehen? Versteht ihr, der Vater hat ja seinen Besitz zwischen den beiden Brüdern aufgeteilt. Alles, was der Vater jetzt noch hat, gehört eigentlich dem älteren Bruder. Das Problem ist, dass der Vater, auch wenn er seinen Sohn wieder eingesetzt hat und ihn wieder aufgenommen hat, eigentlich nichts mehr zu geben hat. Im Gleichnis braucht es einen älteren Bruder, der bereit ist, die Zeche zu zahlen für das, was sein jüngerer Bruder ausgefressen hat. Und für die Jünger und die Zuhörer damals bleibt am Ende dieser Geschichte der Cliffhanger. Denn es wird nicht aufgelöst, wie der Bruder sich verhält, ob er noch gewonnen werden kann oder nicht. Unsere eigene Geschichte, die Geschichte der Menschheit, endet nicht mit einem Cliffhanger. Derselbe Jesus von Nazareth, der Mann, der dieses Gleichnis erzählt, wird kurze Zeit später einen grausamen Tod sterben, nur um 3 Tage später von den Toten wieder aufzuerstehen. Dieser Mensch, Jesus, der vor knapp 2000 Jahren in Jerusalem lebt, ein echter Mensch wie du und ich, ist der echte Sohn Gottes und bereit für uns der große Bruder zu sein, von dem man im Gleichnis nicht weiß, ob der jüngere Bruder ihn hat. Er hat mit seinem perfekten Leben bezahlt. Er hat von allem mehr als genug. Er ist eins mit dem Vater. Er ist der perfekte Gott. Und er ist bereit, unsere Schuld wegzunehmen, damit wir wiederhergestellt werden können. In Kolosser 1, Vers 18 bis 20 sagt Paulus über Jesus, er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand. Der nach Gottes Plan soll in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Die Nachricht der Bibel ist, Versöhnung ist mehr als ein Gefühl. Versöhnung mit Gott bedeutet nicht nur freudige, herzliche, liebevolle Aufnahme, sondern auch Wiederherstellung. So wie Gott am Anfang unserer Geschichte eine Erde schuf, um mit den Menschen zusammenzuleben, so steht auch am Ende unserer Geschichte eine neue Erde. Die Heimat, die uns so verloren scheint und die uns auf dieser Erde immer noch durch die Finger zu gleiten scheint, die war bei Gott nie aus dem Programm. Das ist das, was wir Christen wirklich meinen, wenn wir das sagen, was man so oft schon in der Sonntagsschule und auf irgendwelchen Blättchen liest, dass Gott bereit ist, uns anzunehmen und wir zurückkommen können. Wir beten noch zusammen und stehen dazu auf. Unser Vater im Himmel, du kennst uns und du kennst unsere Herzen. Du weißt, dass wir tief in uns drin leiden an der Trennung von dir. Und du weißt, dass auch, wenn wir dich kennenlernen, in dieser Welt es uns schwerfällt, die Hoffnung nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir bitten dich für alle von uns, die dich kennen und lieben, dass du uns deinen Geist gibst, damit wir wirklich begreifen, damit wir tief im Herzen verstehen, wie sehr du dich über uns freust und dass die Hoffnung, die wir haben, mehr ist als nur ein paar fromme Gefühle am Sonntag. Bitte gib, dass dieses Wissen, diese Sicherheit unser Leben verändert, damit wir so werden, wie Jesus es uns vorgemacht hat und damit die Menschen um uns herum eine echte Chance haben, zu dir zu finden und dich auch kennenzulernen. Wir bitten dich für jeden von uns, der vielleicht gerade durch eine Phase des Zweifels geht und sich schwer tut, zu glauben, dass es dich gibt, der vielleicht Fragen hat. Bitte stärk jeden, dem es so geht. Mach du ihnen klar, dass du sie liebst. Wir wünschen uns zu sehen, wie wir und die Menschen um uns herum dich finden und bei dir unser Zuhause finden. Amen.